Überholspur, der Podcast rund um die Motorszene, das Schrauben in der Werkstatt oder die Sammlung in deiner Garage. Eben Lifestyle und alles, was einen Motor hat.
Ja, herzlich willkommen zur Überholspur, dem Podcast, in dem sich alles um Autos und alles andere dreht, was Räder hat. Heute mit dabei ist der Leon, den ihr schon kennt von den anderen Episoden. Es kam jetzt länger keine raus. Jetzt wollen wir den ganzen Podcast wieder ein bisschen aufleben lassen.
Genau, und deswegen bin ich auch sehr froh, dass du dabei bist. Hallo Nils.
Hallo,
du nimmst Servus. Diese ganze Geschichte mal ein wenig und greifst mir ein wenig unter die Arme, weil ich ja auch nicht dauerhaft im Haus bin. Und wir haben uns jetzt auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gehört. Ich glaube, ein Jahr ist es schon her.
Müsste sein, ja.
Genau.
Genau, und heute haben wir auch wieder einen Gast dabei, wie ihr es schon gewohnt seid. Das ist heute der Till Schöninger und der hat ein ganz außergewöhnliches Hobby.
Ja, hallo erstmal Nils und Leon. Ja, meine Leidenschaft oder mein Herz brennt für das Beschleunigungsrennen für Dragster und ja, wir sind aktiv seit gut 20 Jahren dabei.
Wenn du vielleicht erstmal erzählen magst, wie kommt man denn überhaupt zum Motorsport und dann vielleicht auch zu der ja schon eher nischigeren Disziplin Drag Racing.
Ist es bei dir ganz typisch mit dem Moped-Schrauben losgegangen oder wie war es bei dir?
Ja, also Moped ist an mir vorbeigegangen, haben die Eltern was dagegen gehabt. Ich habe mich dann gleich um die großen Sachen gekümmert. Nein, mein Nachbar, ich komme ursprünglich aus München, der hat an Autos, an Alphas geschraubt. Und ja, da durfte man immer als kleiner Junge mitmachen. Und ja, so ist irgendwie das Benzin im Blut geweckt worden. Und mit dem Umzug in die Oberpfalz, aus beruflichen Gründen, bin ich dann irgendwie zum Jeepfahren, also hier so Offroad gekommen.
Okay.
Und ja, über Offroad Jeep ist der Sprung nicht weit in Richtung V8. Und ja, so bin ich dann irgendwann mal nach Helmbrechts gekommen, zu so einem Hot Rod Treffen, die da auch Viertel- oder Achtelmeile gefahren sind. Und irgendwann hieß es ja, Mensch, fahr doch mal selber. Und das war am Samstag und am Montag bin ich zur Zulassung, habe das Auto abgemeldet und war mir klar, das Auto bauen wir zum Rennwagen um.
Boah, geil. Was war das damals für ein Auto?
Das war ein Jeep Comanche. Ja, ich habe immer irgendwie so Exoten daheim stehen. Ich würde es aber nie wieder machen, einen Straßenwagen zu einem Rennauto umbauen. Ist finanziell ein Fiasko.
Hattet ihr dann überhaupt noch eine Zulassung oder war der dann?
Nee, also tatsächlich, wie gerade erwähnt, ich habe das Auto abgemeldet, weil mir klar war, also entweder ich mache Motorsport oder ich fahre auf der Straße. Gibt nur die zwei Möglichkeiten.
Hast du praktisch schon ein zweites Auto braucht.
Ja, das stand Gott sei Dank schon da. Und wie gesagt, war eine Riesenerfahrung. Ich würde es aber nicht nochmal machen.
Kannst du mal kurz erklären für alle, die jetzt das vielleicht nicht wissen oder sich nur oberflächlich damit beschäftigt haben, was ist Drag Racing? Und was ist Drag Racing für dich? Was fährst du?
Also Drag Racing im Grunde genommen, jeder, der Fast and Furious kennt, kennt es. Also es ist ein Viertelmeile-Rennen, geht über 402 Meter. Ja, der Schnellste gewinnt grundsätzlich mal. Die Geburtsland ist USA. Dort kommt es her. Hier in Deutschland gibt es außer Hockenheim noch zwei Strecken, auf denen man das entsprechend machen kann. Ja, im Prinzip Mann gegen Mann, Auto gegen Auto. Wir fahren an die Ampel. Es wird irgendwann grün, dann geht's los. Und wer am schnellsten die 400 Meter, 402 Meter geschafft hat, der ist Gewinner. Wobei es da verschiedene Klassen gibt. Da können wir dann nochmal drauf eingehen. Es gibt also Klassen, die Head-Up fahren, wie ich gerade erklärt habe, oder eben auf Zeitvorgaben.
Wie kann man sich mit den Zeitvorgaben dann vorstellen? Wir haben ja schon mal im Vorgespräch darüber geredet und ich habe gerade vorhin mit Nils auch nochmal geredet, das ist gar nicht so leicht, das zu verstehen. Also was es da alles so für verschiedene Reglements gibt, was es da für Klassen gibt.
Also es gibt grundsätzlich zwei Arten im ET-Racing heißt es, Elimination Time, also wie lange brauche ich für die Viertelmeile, gibt es Klassenindex, das heißt Supergas muss in 9,9 Sekunden hinten sein. Competition, die fahren dann 8,9. Und dann gibt es noch Fahrzeug oder Klassen, die bezogen aufs Fahrzeug sind. Also das ergibt sich durch den Hubraum und durchs Gewicht, ergibt sich die Zeit, die du fahren musst oder sollst. Und dann gibt es das, was wir machen. Ist ein Index zwischen, jetzt in unserem Fall Pro-ET, wir fahren zwischen zwischen 11,99 und 9,0. Jetzt hätte ich fast. Und in dieser Zeit müssen wir die Viertelmeile hinterfahren oder hinter uns bringen. Und jeder gibt seinen Index innerhalb dieses vorgegebenen Korridors selber.
Das heißt dann, für jedes Event sagt man vorher, so schnell bin ich?
Für jeden Lauf.
Für jeden Lauf?
Ja. Mhm. Also du fährst, also wir sind ein Feld so von ca. 32 Fahrzeugen. Und in der Qualifikation geht es darum, den dir selber gesetzten Index so genau wie möglich zu treffen. Also nur mal, wir sind in Hockenheim dieses Jahr, haben wir eine 10.08 geteilt und eine 10.08.1 sind wir gefahren. Also ein Tausel an Index rangefahren, ohne Elektronik, ohne irgendwie, dass da irgendwer eingreift, sondern das ist einfach nur Strecke lesen, was ist mein Fahrzeug, wie sind die Wetterbedingungen etc. Mhm. Das Schöne an dieser Geschichte ist eben, dass du nicht das dickste Geldbeutel entscheidet. Weil es ist ja oftmals so, der das meiste Geld hat, hat das Top-Material, damit ist er auch ganz vorne dabei. Hier ist es einfach, kannst du theoretisch mit einem Straßenwagen gegen einen Rennwagen fahren.
Testet man das dann vorher aus? Also man weiß, muss ja ungefähr wissen, auf welche Zeit komme ich hin. Da muss ich ja vorher schon mal gefahren sein oder kann ich mir das ausrechnen?
Ja, man kann es ein Stück weit rechnen, aber am Ende entscheidet einfach die Erfahrung. Und wir sind beim ersten Pro-ET-Lauf in Deutschland in Luckau damals dabei gewesen, war irgendwie anno 2009. Und seitdem machen wir das. Interessanterweise ist es dann in der Ausscheidung, in der Elimination, ist es ein bisschen anders. Da wird dieser Zeitunterschied, von deinem Gegner wird an der Ampel ausgeglichen. Das heißt also, wenn du ein Fahrzeug hast, das 12 Sekunden beispielsweise fährt und eins, das 9 Sekunden fährt, dann fährt der eine 3 Sekunden früher weg. Ist natürlich für den, der das schnellere Auto hat, schwierig, weil der an der Ampel steht.
Und warten muss.
Und warten muss.
Ja.
Und muss sich halt nur auf seine Ampel konzentrieren. Und das ist, glaubt man, da kommt dann hier und da schon mal ein Rotlicht. Und das Ziel ist, dass beide Autos hinten gleichzeitig im Ziel sind und am Ende nur noch die Reaktionszeit an der Ampel entscheidet. Das wäre also so das erklärte Ziel.
Mhm. Und was ist denn, wenn man einfach schneller ist als die Zeit, die man vorher gesagt hat? Weil man könnte ja rein theoretisch auch sagen, ja, ich brauche 12, brauche aber eigentlich nur 9.
Dann ist oder wenn man langsamer ist.
Genau, also wenn man zu schnell ist, nennen wir das Breakout. Das heißt, ich bin zu schnell gefahren, bin auch raus. Und wenn ich zu langsam bin, naja, dann hoffe ich halt, dass mein Gegner noch langsamer oder weiter von seinem Index weg ist und komm weiter. Also da geht es natürlich immer ein bisschen darum, was treibt der Gegner.
Wie war es dann für euch in Hockenheim? Wie weit seid ihr da kommen? Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es dann da eine Liste? Platz 1 bis 3? Oder?
Ja, also wir haben in Hockenheim relativ großes Starterfeld gehabt, irgendwie roundabout 40 Fahrzeuge aus ganz Europa. Wir haben uns qualifiziert, nicht so besonders, auf Platz 12, wobei das in dem Bereich, in dem wir fahren, nicht ganz so schlimm ist, weil du kannst theoretisch als Letzter in der Qualifikation immer noch den Pokal nach Hause fahren, weil dieses Thema, was macht mein Gegner, spielt mit rein. Und zum Zweiten, ist es einfach so, was macht's Wetter? Also es gibt so viel Unwägbarkeiten. Also eine Qualifikation ist noch gar nicht so ausschlaggebend. Wir sind in Hockenheim dieses Jahr bis ins Viertelfinale vorgefahren.
Was hat dann eine Qualifikation im Endeffekt für eine Auswirkung? Also wenn ich mich als Zwölfter qualifiziere, was bedeutet das für mich im Vergleich, wenn ich mich als Erster qualifiziere?
Also je höher du qualifiziert bist und das Starterfeld nicht voll ist, kann es durchaus sein, dass du sogenannte Byruns kriegst. Das heißt, dass ich ohne Gegner an die Ampel komme und muss eigentlich nur die Viertelmeile nach hinten kommen.
Ist quasi so ein Turnierbaum.
Ja, genau. Hm. Genau so ist es. So ein Flowchart gibt es dann, wer gegen wen fährt. Das ist vorher festgelegt. Gibt's also, wir fahren also auch diese Rennen nicht irgendwie, wie es uns gerade Spaß macht, sondern wir fahren es tatsächlich nach dem DMSB-Reglement, das die Basis des FIA-Reglement hat und die wiederum haben aus USA diese NHRA-Regeln übernommen.
Können wir mal kurz über die Regeln gehen? Welche Regeln musst du mit deinem Fahrzeug beachten?
Also grundsätzlich gibt es, wie ich erwähnt habe, ein Reglement, nachdem das Auto gebaut ist, wird alle 2 Jahre vom technischen Kommissar abgenommen, auch vor jedem Rennen wird das Fahrzeug kontrolliert, ob die Sicherheitseinrichtungen up-to-date sind, da sind Labels drauf, die sagen, wie lange darf ich die Gurte oder sonstige Dinge fahren. Das wird alles überprüft und es wird alles nach einem entsprechenden Reglement gebaut und gefahren.
Du hast jetzt halt schon viel erzählt über dein Auto, was du mit dem machst, aber was fährst du überhaupt?
Ja, ich sage immer, wir haben den hässlichsten Wagen am Platz. Es ist von der Karosserie her ein Honda Prelude BA4, also Baujahr 87. Darunter ist aber ein 100% Gitterrohrrahmen und angetrieben wird das Auto durch einen Chevy Smallblock mit 7,3 Liter aktuell. Hat irgendwo knapp 800 PS. Ist ein reiner Sauger. Die Leistung kommt aus der Verdichtung. Getriebe ist ein Powerglide, ist ein Zweiganggetriebe, das auch alles aus USA kommt. Und die Hinterachse ist eine Ford 9 Zoll Hinterachse.
Du hast schon gesagt, der Motor von einem anderen Hersteller, wie ist Getriebe, wie kriegt man das ganze Zeug? Also kauft man die Karosserie bei einem und dann schaut man online, wie man an den Motor kommt oder wie läuft das dann?
Also das Auto ist tatsächlich mal in Schottland gebaut. Es ist ein Rechtslenker, das ist so das nächste Besondere an dem Auto. Das Auto hat ein Bekannter von mir nach Deutschland geholt und hat dann, ich habe ihn dann von ihm übernommen. Die Teile kommen tatsächlich aus USA. Also da gibt es entsprechende Tuner, gibt es entsprechende Firmen, wo du sowas kaufen kannst und musst es halt hier nach Europa, nach Deutschland holen.
Gab es irgendeinen bestimmten Grund, warum du dich genau für dieses Fahrzeug entschieden hast? Für das hässlichste am Platz?
Ja, tatsächlich die Performance von dem Auto. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, es gibt in der 10-Sekunden-Klasse ganz wenige Autos, die so einen Gitterrohrrahmen haben und die Gewichtsverteilung vorne, hinten, links, rechts ist exakt 50-50. Und das war für mich damals der ausschlaggebende Punkt, sich für den Wagen zu entscheiden. Es war noch ein Camaro im Rennen, aber das war auf gut deutscher Bleibatzen. Der hat irgendwo 1500 Kilo gehabt und der Honda wiegt 1001 Kilo, rennfertig.
Auf 800 PS, also das ist ja nichts dann quasi. Ja. Wenn sich jetzt jemand denkt, boah geil, Dragster fahren, das würde ich auch gerne mal machen. Was muss man da hinlegen an Geld? Also was steckt in dem Auto?
Boah, sehr viel Herzblut. Also das ist mal das Allerwichtigste. Dann eine Familie, die das mitträgt, das ist mal ganz wichtig. Finanziell, Jungs, ganz ehrlich, das fängt an von 5.000 Euro und hört bei 80 auf. Also da gibt es keine Grenzen. Was kann man sich selber machen? Wir machen alles selber mittlerweile. Früher habe ich die Motoren gekauft, war finanziell ein echtes Desaster. Und irgendwann haben wir gesagt, und es ist auch ein Kfz-Meister bei mir mit dabei, und haben wir gesagt, komm, das machen wir jetzt selber. Und seltsamerweise, seitdem halten die Motoren, die Getriebe, es ist nichts mehr kaputt gegangen. Und das ist die Zuverlässigkeit und auch der Honda, er fährt seine Zeit. Also wir fahren mit dem Auto zwischen einer 9.8 und einer 10.04, 10.08, 10.0, also irgendwo 10,1 max. Und es ist wirklich zuverlässig.
War das eigentlich dann dein erster Dragster?
Tatsächlich, also der dritte. Ich hatte also einmal diesen Straßenwagen, den ich umgebaut habe, habe dann zwischendrin eine Chevy Nova, das ist so ein richtiges Muscle Car gewesen, war auch ein reines Rennauto, aber damals Haus gebaut, zweite Kind im Anmarsch, da habe ich dann irgendwo die Panik bekommen und habe alles verkauft, habe dann 2 Jahre pausiert und bin dann über den Honda wieder zurückgekommen.
Du hast ja gesagt, ihr habt es denn damals fertig schon gekauft, schon umgebaut mit diesem Rahmen etc. Was habt ihr dann danach noch als Team, da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen, weil du bist ja nicht alleine, sondern ihr seid ein ganzes Team. Was habt ihr dann danach noch bis Stand jetzt noch geändert, sodass er jetzt so dasteht wie heute und wir am Hocken am Ring war? Alles wahrscheinlich.
Genau, also kurz alles. Die Elektrik war ziemlich abenteuerlich, die da drin verbaut war. Irgendwann gesagt, komm, wir messen die Kabel. Irgendwann gesagt, komm, wir schneiden es einfach raus, machen alles nochmal neu. Wir haben den Motor damals über Niederlande, über USA hergeholt. Und einfach, dass wir einen Stand haben, wo wir wissen, was ist in dem Auto drin. Und seitdem funktioniert der Wagen. Also wirklich völlig fehlerfrei.
Wo fährt man dann jetzt beispielsweise hin, wenn man Motor abstimmen muss?
Auf die Strecke.
Ach, das macht man dann selber?
Ja. Also es gibt nichts Einfaches wie ein Chevy V8 Motor. Da brauchst du 3 Schraubenschlüssel, einen Schraubenzieher, einen Hammer, fertig. Es ist tatsächlich so, du kannst über die Daten, die der Motor hat, von Kompression, was für Nockenwelle, welche Ventile etc., was da drin verbaut ist, gibt es in den USA Unterdruckprüfstände, wo du dir Vergaser kaufen kannst. Die sind fix und fertig eingestellt. Das ist Plug and Play. Du schraubst diesen Vergaser drauf und das Auto läuft wie wenn es auf dem Prüfstand gewesen wäre.
Also man muss gar nicht so viel testen fahren?
Tatsächlich nicht. Du musst natürlich dein Auto erstmal kennenlernen. Was macht er, wenn er aus der Ampel rausgeht, biegt das Ding ab, fährt er geradeaus, was auch immer. Das sind Dinge, die müssen in Fleisch und Blut übergehen. Die Abläufe im Vorstart, bevor du in die Ampel reinfährst, das sind alles Dinge, die ja nach und nach erst kommen.
Aber das lernt man ja dann quasi nur beim echten Rennwochenende, weil das kann man ja nicht vorher einfach mal üben. Das muss man dann das erste Mal erfahren einfach.
Also ich glaube, dass man Dragster-Fahren nicht über Simracing simulieren kann. Allein die Beschleunigung von dem Auto, also der Honda fährt aktuell 1,6 Sekunden auf 100, 0 auf 100. Das kannst du nicht simulieren. Das geht nicht.
Wie fühlt sich das eigentlich an? Kann man das beschreiben?
Tritt in den Arsch. Also es gibt keine Worte dafür. Und das ist also einfach nur geil.
Kickt dich das immer noch? Ja. Also wird es irgendwann öde, dass man sagt, jetzt nach dem 100. Mal haut es mich jetzt nicht mehr so um, oder ist es immer noch genauso geil, wenn du da losbeschleunigst?
Also meine Jungs kennen mich mittlerweile über Jahre und die wissen, den ersten Lauf am Wochenende, da brauchen sie mich nicht anreden, da bin ich erstmal so ein bisschen ein Nervenbündel. Ich frühstücke auch nichts, sondern immer erst nach dem ersten Lauf gibt es ein Frühstück. Egal wie der Vorabend war. Also es ist keine Angst, es ist einfach Respekt. Das ist dieses Natürliche, was der Mensch in sich trägt. Einfach, du musst Respekt bei dem haben, was du da tust. Und ganz ehrlich, auch wenn es ein hohes 9-Sekunden-Auto ist, es ist kein Spielzeug. Das darf man bei allem nicht vergessen.
Du hast ja schon gesagt, das ist abgenommen, geprüft, Sicherheitsvorkehrungen. Was ist da drin? Also hast du einen feuerfesten Anzug oder so an?
Ja, also wir haben entsprechende Anzüge, Unterwäsche, feuerfeste Unterwäsche, ein Simson Hybrid. Man kennt es auch als Handsystem, also so ein Rückhaltesystem fürs Genick. Die entsprechenden Gurte, Handschuhe, Schuhe, es ist alles vorgeschrieben. Ich werde in das Auto reingeschnallt und dann ist es auch so, dass ein Fenstergitter drin ist für den Fall, dass ein Überschlag ist, dass der Arm nicht raus kann. Es ist eine Feuerlöschanlage ist in dem Auto verbaut. Es ist ein Bremsschirm hinten dran, der einfach unter 10 Sekunden vorgeschrieben ist. Liegt aber auch daran, wir fahren mit einem Reifendruck von 0,3 Bar, fahren wir. Das heißt, wenn du hinten ankommst und vom Gas gehst, fällt der Reifen zusammen und dann wird die ganze Kiste ein bisschen unruhig hinten. Und da hilft ja der Schirm zum Bremsen und zum Stabilisieren.
Also ihr benutzt den Schirm dann schon, oder?
Ja.
Also er rollt es nicht blank aus.
Also in Hockenheim kannst du ausrollen, aber es gibt tatsächlich Strecken, wo es hinten ziemlich unruhig wird. Es gibt vorgeschriebene Bremszonen von der Länge her, aber die fühlen sich echt kurz an. Auch bei 220 können so 400 Meter echt kurz werden.
Ist dir dann schon mal irgendwas passiert, was brenzlig werden konnte? Oder hast du schon mal irgendwas beobachtet, wo du danach gesagt hast, jetzt habe ich trotzdem auch vielleicht ein bisschen mehr Angst?
Also toi, 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 ich selber habe noch keinerlei von solchen Situationen erleben müssen. Ich habe aber einmal einen Überschlag gesehen und einmal einen Ausritt in die Botanik.
Was macht das mit einem? Also denkt man dann längerfristig drüber nach? Ist das noch das richtige Hobby für mich, vor allem auch mit Familie vielleicht?
Also du sprichst da echt was an, Nils. Es ist echt ein Thema. Meine zwei Töchter, ich habe die beiden immer irgendwie als Foto dabei. Wenn ich die nicht dabei habe, dann fahre ich nicht. Aber das Vertrauen in meine Jungs, das Vertrauen in die Sicherheit ist einfach da und wir wissen, was wir da tun. Also wie gesagt, ich distanziere mich von irgendwelchen Street Racern oder solchen Geschichten. Das hat hier nichts verloren, ist auch bei uns überhaupt nicht zu diskutieren. Wenn was passiert, es sind entsprechende Sicherheitsvorkehrungen da und auch entsprechendes Personal im Sinne von Notarzt, Feuerwehr, die sind entsprechend auch da.
Wenn wir nochmal auf dein Auto zurückkommen, du hast ja gesagt, man ist ja mit so einer Kiste nie fertig.
Ja.
Was hast du noch vor demnächst?
Ja, wir greifen jetzt im Winter in die Trickkiste. Also wie erwähnt, ist ein Chevy Smallblock drin, 7,3. Jetzt kommt rein ein Chevy Bigblock, hat einen 9,6 Liter Hubraum, hat irgendwo so 11, 12, 1300 Pferde. Auch wieder ein Sauger. Ist verdichtet 17 zu 1, also wir fahren da mit C16, das ist ein 120-Oktan-Sprit. Dann wird das Getriebe geändert, Kardanwelle, der Wandler, also quasi der Drehmomentwandler wird getauscht. Ziel ist es, dass das Auto irgendwo eine mittlere 8 fährt.
Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn man jetzt nicht so viel Ahnung hat wie du natürlich, warum mache ich jetzt da schon wieder einen Sauger rein? Warum mache ich jetzt da nicht, warum lade ich den jetzt nicht auf mit dem Turbo oder dem Kompressor? Da gibt es ja bestimmt einen Grund dafür.
Ja, wir fahren auch noch mit Sprit und nicht mit Methanol, weil wir sind ja kurz davor. Bei der Verdichtung könnten wir eigentlich nicht mehr Alkohol fahren. Aber das Thema ist, wie ich vorhin gesagt habe, die Konstanz von dem Auto. Wir brauchen eine Kontinuität. Und Turbo kann ich nicht beurteilen, weil wir relativ wenige Turbo-Autos haben. Da geht es einfach darum, bis die ihren Ladedruck aufbauen, bin ich schon weg. Mhm. Also das ist das Thema beim Turbo. Dann gibt es bei uns sehr viele, die Kompressor fahren. Aber Kompressor fahren sie in der Regel mit Methanol. Und dann haben wir wieder dieses Thema Wetter, Sauerstoff. Und wie ich vorhin gesagt habe, wir fahren ja im Hundertstel- und Tausendstel-Bereich. Da könnte es dann da schwierig werden.
Ist vielleicht dann der gute alte Sauger trotzdem noch the way to go.
Ja, absolut. Absolut.
Wie läuft denn, du hast ja schon gesagt, es gibt, das Rennen auf dem Hockenheim läuft ab, du fährst, die Ampel schaltet auf grün, ihr fahrt los und dann geht der Schirm irgendwann auf. Aber wie läuft denn das in den Minuten oder Stunden davor ab? Wir haben nämlich ein Video gefunden, wo dein Dragster mit dem Quad zum Start gezogen wurde.
Ja.
Warum fahrt man da nicht selber hin?
Hat einfach mit der Charakteristik des Motors zu tun. Wir fahren Vorzündung mit 37 Grad, was relativ krass ist. Das heißt, würden wir jetzt fahren, gehen die ganzen Temperaturen ins Uferlose. Wir machen also in der Früh, der Ablauf ist ganz einfach, in der Früh wird das Auto, machen wir ein Warm-up. Das heißt, das Auto steht auf Böcken hinten aufgebockt. Dann hat den Hintergrund, dass wir auch die Hinterachse und das Getriebe aufwärmen. Das heißt, wir schalten die Gänge durch. Wir prüfen, ob unsere Transbrake, also unsere Getriebebremse, das ist unsere Starthilfe oder Startautomatik, die funktioniert, ob der Rückwärtsgang geht und eben ob er alle Gänge durchschaltet. Dann bringen wir das Auto auf Betriebstemperatur. Und wenn er dann fertig ist, dann hängen wir es ans Quad und ziehen ihn vor. Hat, wie gesagt, den Hintergrund, dass die Temperaturen nicht so hoch werden.
Ihr seid ja zu viert im Team, hast du erzählt.
Ja.
Kannst du mal kurz erklären, wer ist denn da alles dabei und wer ist denn für was zuständig? Sitzt dann bloß du am Steuer und sind die anderen eher so im Hintergrund und schrauben? Oder?
Ja, also im Fahren tut tatsächlich nur ich. Wird auch eine entsprechende Lizenz benötigt und einen Fähigkeitsnachweis. Mhm. Die anderen drei, ich habe dabei den Christian, der ist ein Kfz-Meister, beruflich auch im Motorsport tätig. Dann den selbstständigen Elektriker, der André. Und dann habe ich noch einen Bauzeichner, einen Lars dabei, Mädchen für alles und hat überall seine Finger drin.
Der Quadfahrer?
Ja, der Quadfahrer ist tatsächlich der Elektriker. Und ja, also es ist am Ende eine Teamleistung. Der Christian, der von Anfang an, also wirklich vom very beginning dabei ist, das ist meine Vertrauensperson, der mich auch in die Ampel stellt. Und wenn der den Daumen hoch macht, dann weiß ich, jetzt liegt es nur noch an mir und es kann auch nichts passieren. Ich hatte das vor einigen Jahren in der Tschechei, da hat er mir das Auto ausgemacht. Also wir haben hinten einen Hauptschalter fürs Auto, weil im Ziel war ein Wolkenbruch und ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt, dass das irgendwie regnet. Weil
man so in seinem Tunnel ist.
Genau. Und ohne den, da weiß ich, der Schirm ist entsichert, da ist Löschanlage funktioniert, das Lenkrad ist drauf, der Gurt ist fest, da weiß ich, das läuft halt einfach.
Wie oft seid ihr denn unterwegs?
Also am krassesten war es 2019, da waren wir 7-mal unterwegs, aber in der Regel sind wir so 4-5-mal unterwegs in tatsächlich ganz Europa.
Wie lief das dann während Corona ab? Waren da noch Events oder war das dann auch für die Szene ein bisschen schwierig?
War leider sehr schwierig. Es waren alle Events erstmal gecancelt. Dann gab es in Zerbst oben so Test-and-Tune-Veranstaltungen, aber irgendwelche Challenges oder was sind alle abgesagt worden. Es war tatsächlich auch so ein Tiefpunkt bei uns, weil wir dann auch nicht so recht wussten, wie geht es eigentlich weiter. Da war es echt schwierig während Corona.
Und das wäre natürlich auch vielleicht aus der Sicht der Familie so ein Punkt gewesen, wo man hätte sagen können, jetzt machen wir mal einen Cut, jetzt suchen wir uns vielleicht was anderes aus, aber da war dann die Liebe zum Motorsport doch zu groß.
Ja, es ist wie eine Droge. Also ich glaube, jeder, der irgendwas exzessiv betrieben hat, weiß, du kannst sowas nicht ablegen. Und ich bin tatsächlich ein Jahr dann nur als Zuschauer oder ich habe dann ein bisschen die Seiten gewechselt, war dann so als Pit-Marshal unterwegs, war so ein bisschen die Kommunikation zwischen Rennleitung und den Fahrern. Aber irgendwie,
nee. Ans Fahren kommt halt nichts ja, an. Zuschauen ist schön, aber... Ja,
irgendwie, na, also ohne Anfassen geht es dann doch nicht.
Und wenn es jetzt dann immer Assi fährt auf die verschiedenen so verschiedenen Veranstaltungen, sind da dann auch oft die gleichen dabei? Kennt man sich dann mittlerweile untereinander oder sind da immer auch wieder neu dabei? Weil ich kann mir vorstellen, der Kreis ist ja trotzdem begrenzt irgendwo auch in Europa. Man ist da vielleicht schon so eine kleine Community, die da gewachsen ist. Inwieweit kennt man sich da oder spricht sich da untereinander ab, wenn man mal Hilfe braucht?
Also es ist tatsächlich so, dass so wie wir das jetzt betreiben, sind wir in Deutschland ungefähr so 200 Leute in den verschiedenen Klassen. Hm. Also jetzt nicht nur bei uns, sondern auch klassenübergreifend. Es sind Engländer, Franzosen, Italiener, Ungarn, Österreicher. Also wir haben da eigentlich im Prinzip ganz Europa dabei. Und ja, man hilft sich. Also diese Community, die ich hier erlebt, die kenne ich nirgendwo anders. Also die Bergrennleute behaupten das von sich, die Rundstreckenfahrer auch. Aber gerade beim Dragster-Sport, das ist das, warum ich es eigentlich auch tatsächlich mache. Wir waren in England vor ein paar Jahren und dann schrieb ein Österreicher über Facebook irgendwie, wer kann ihm helfen, sein Anlasser ist kaputt. Wir haben einen LKW dabei gehabt, haben drei Anlasser drin liegen gehabt. Naja, dann habe ich den Anlasser hingefahren. Er sagt, hier, kannst du haben, irgendwann will ich ihn wieder. Und dann im November im gleichen Jahr kam er irgendwann einmal mit meinem Anlasser bei mir zu Hause an, hat ein riesen geiles Foto von meinem Auto dabei gehabt, das er als Bild einrahmen hat lassen. Als Dankeschön, war super. Hm. Und das ist diese Community. Da geht es in dem Moment nicht darum, der kriegt das jetzt nicht. Natürlich gibt es Leute, mit denen bist du Best Buddy und es gibt welche, die sagen, naja, den muss ich jetzt nicht haben. Das ist aber wie im wahren Leben auch.
Du meintest mal, die Engländer sind eh ziemlich Drag Racing affin.
Ja, also die einzige wirklich permanente Strecke für Viertelmeile außerhalb der USA gibt es tatsächlich nur in England, in Santa Pod, nördlich von London. Und das ist natürlich ein Mekka für uns, da müssen wir hin. Es würde noch eine zweite geben, da gibt es schon Planungen in Malta. Also auf dieser kleinen Insel Malta wird Drag Racing ganz, ganz groß geschrieben. Da ist Ende November oder Mitte November ist da jedes Jahr so die Finals, heißt es, aber nur für die Malteser. Mhm. Und wir gibt so eine ganz verrückte Idee, ob wir da nächstes oder übernächstes Jahr mal wirklich auch runterfahren.
Wenn du sagst England, Malta, Hockenheim ist jetzt ein bisschen näher, aber es sind natürlich auch immer Fahrtkosten mit verbunden und natürlich auch wahrscheinlich Eintrittsgebühren fürs Event. Was muss man da so rechnen für ein Event? Was fällt da an?
Das kannst du schlecht sagen. Also im Grunde genommen, wie du sagst, die Logistik ist eigentlich das Teure. Gar nicht so sehr das Drumherum. Also das Auto selber, klar, natürlich. Aber die laufenden Kosten sind schon nicht so ganz ohne. Die Anfahrt sind irgendwo zwischen 800 und 1500 Kilometer. Jetzt könnt ihr euch ausrechnen, Wohnmobil, Anhänger, Autobahnmaut, Diesel.
Fähre.
Fähre, gerade nach Malta, 2700 Euro. Deswegen ist es zu überlegen, ob wir es eben lassen oder nicht.
Ja.
Wenn man nach England fährt, ist es gar nicht so teuer, weil wenn du deine Nennung für Santa Pod mitschickst, dann zahlst du da für eine Fähre für einen LKW 300 Euro oder irgendwie sowas. Das ist okay. Ja, es ist mit Sicherheit jetzt kein Hobby, das man jetzt mit Briefmarken sammeln vergleichen kann, aber ich sage mal, naja, einer, der Motorrad fährt und entsprechend unterwegs ist, braucht auch seine Reifen, Lederkombi, Helm etc., ist nicht unbedingt teuer.
Da geht natürlich auch viel Zeit drauf für das Hobby. Hast du dann überhaupt noch Urlaub oder ist das dein Urlaub? Sagen wir es mal so, wenn du siebenmal im Jahr unterwegs bist.
Ja, also es ist tatsächlich so, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Wichtigste ist, dass du eine Familie hast, die das mitträgt. Es ist immer so, also bei mir ist Motorsport deswegen teuer, weil während ich auf dem Rennen bin, ist meine Familie irgendwo in New York oder in Jüst oder irgendwo im Urlaub. Dann kann das natürlich schon ein bisschen ins Geld gehen, aber man muss sich die Zeit echt freischaufeln, auch fürs Schrauben. Also das Schrauben ist so, gerade über den Winter, es ist nur nach Feierabend, Samstag, Sonntag, wenn andere in die Disco gehen oder irgendwo sonst wohin, gehen wir halt in die Garage.
Ist deine Family dann nie dabei bei den Rennen?
Meine Frau war am Anfang mit dabei, aber als dann die Kinder gekommen sind, war sie auch einmal mit dem Kleinkind dabei, aber das geht nicht, das ist einfach zu laut. Sie besuchen mich, wenn sie auf dem Rückweg vom Urlaub sind, kommen sie mal vorbei. Aber deren Herz brennt eher so ein bisschen fürs Tennis. Das ist dann, da hat jeder so seins.
Also deine Töchter sind jetzt nicht auch, haben kein Benzin im Blut in dem Sinn?
Ja, die Kleine vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis die ins Lenkrad greifen kann.
Du hast vorhin schon gesagt, eigentlich gewinnt nicht der größte Geldbeutel bei euch und auch nicht der größte Motor, weil alles zwischen 9 und 12 Sekunden sich abspielen muss. Warum dann jetzt überhaupt ein größerer Motor? Einfach, weil schneller doch immer cooler ist?
Ja, irgendwie schon. Also es gibt dann die nächste Klasse Super Pro ET und die fahren eben runter bis 6 Sekunden. Das ist natürlich dann, da wird es richtig heftig. Wir wollen so die mittlere 8 Palme an, weil auch das Chassis nur bis 8,5 Sekunden abgenommen ist. Würden wir schneller werden, dürfte ich es nicht, wäre also disqualifiziert. Oder wir dann das Auto entsprechend updaten, was den Rahmen betrifft. Mhm. Aber das haben wir erstmal nicht vor.
Was fährt man da so 0-100 für die Zuhörer, dass man sich irgendwie vorstellen kann?
1,3. 1,3, 0,100. Die Viertelmeile dann ja so 8,5, 8,2. Also rechnerisch müsste das Auto eine 8,2 bringen. Bei 270, 290 irgendwo in der Richtung. Immer stehender Start, das darf man nicht vergessen.
Wird das für den Körper nicht irgendwann schwierig? Also das ist ja auch eine enorme Gehbelastung, oder? So eine Beschleunigung in 1,5 auf 100?
Also ich habe noch nichts gemerkt. Also von daher, ich finde es halt einfach nur geil, diesen Kick. Vielleicht nur mal, um das auch mal zu verifizieren, was das eigentlich heißt. Also so ein Porsche GT3 fährt eine hohe 11, also irgendwie 11,8, 11,9. McLaren sind wir mal gefahren, so ein 27er. Der hat auch irgendwas mittlere 11. Jetzt kommen wir mit diesem schwindligen Honda da daher und fahren halt eine tiefe 10 oder eine hohe 9. Jetzt sind absolut, also nur mal, um das zu klassifizieren.
Wird es dir dann, wenn man dich jetzt in unseren Porsche reinsetzt, in so ein M-Modell, wird dir das dann langweilig? Macht dir das überhaupt Spaß?
Wenn es um die Beschleunigung geht, ist ja nicht so meins. Die Dinger können halt um die Kurve fahren. Das kann halt meiner gar nicht. Also das Ding ist halt, auch die Hinterachse ist komplett gesperrt. Die Reifen sind, weiß nicht, 40 Zentimeter jeder breit. Das Ding um die Kurve zu wuchten, deswegen auch das Quad, das schiebst du mit der Hand schon bald nicht mehr.
Also bist jetzt kein klassischer Nordschleifenfahrer?
Nee, ich habe es mal probiert mit Rundstrecke, aber das ist mir irgendwie, ein richtiger Rennfahrer hat sein Ziel vor Augen.
Was fährst du dann privat? Ist es dann auch so, dass du da sagst, schnelle Autos sind dein Ding oder hast du das mit dem Hobby quasi schon abgegolten?
Ja, also ja, es steht so ein Abarth, so ein 595 da, ja, E400 im beruflichen Alltag. Aber das Hauptaugenmerk liegt tatsächlich auf dem Motorsport.
Wollen wir das Thema anschneiden?
Ich glaube, wir wollen es anschneiden, oder?
Ich glaube, ich weiß, was kommt.
Wie viel Sprit und wie viel Reifen lässt man denn bei so einem Event durch?
Okay, nein, ich dachte, kommt jetzt was anderes, aber
ich glaube, das kommt schon noch.
Ja. Also die Reifen, wir sind da recht kommod unterwegs, halten so 3-4 Saisons, weil wir den Burnout nicht lange machen. Sprit musst du davon ausgehen, dass das Auto pro Lauf irgendwo so 4,5-5 Liter braucht.
Und wie viele Läufe macht ihr so pro Event?
Kommt drauf an, zwischen 6 und 12, irgendwo sowas. Also da geht schon ein bisschen was durch. Das ist auch der Grund, warum wir mit dem Quad ziehen. Weil wir fahren tatsächlich, wir lassen das Auto kurz vor dem Start an, fahren in die Burnout-Wanne, machen unseren Burnout, stagen ein, fahren die Viertelmeile, machen hinten wieder aus. Und dann wieder holen wir mit dem Quad wieder zurück.
Jetzt gibt es wahrscheinlich viele, die dann sagen, ist so ein Hobby aktuell noch zeitgemäß? Hast du da auch schon mal irgendwas dir gegenüber gehört, dass man...
Hast du dir schon was anhören müssen?
Ja, sagen wir es so.
Also eine Frage, zwei Antworten. Ja, ich habe mir schon was anhören müssen. Es gab tatsächlich in Wilhelmshaven oben mal Aktivitäten von entsprechenden Umweltaktivisten, die per einstweilige Verfügung versucht haben, so eine Veranstaltung zu kippen. Ist ihnen nicht gelungen, aber was ihnen gelungen ist, dass die Veranstaltung heute nicht mehr gibt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das war auch das Jahr, wo ich pausiert habe, war genau aus dem Grund, weil ich mir die Frage gestellt habe, ist das noch zeitgemäß? Aber ganz ehrlich, wenn wir die Diskussion jetzt anfangen, dann sollte man uns überlegen, kann ich noch zu Fußballspielen fahren? Können wir noch zum Skifahren? Also das ist, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Natürlich gibt es die Überlegung, ob wir auf Alkohol umsteigen, eben nicht mehr Benzin, sondern eben Methanol fahren, hat aber dann sicherheitstechnisch einen ganz anderen Anspruch an die feuerfeste Kleidung, ans Löschsystem etc. Also das geht schon noch ein bisschen weiter. Und bei Methanol ist es auch so, dass auch die also gerade die Feuerwehren wissen müssen, was sie da tun. Methanolbrand sehe ich nicht. Das ist das Problem dabei. Aber aus umwelttechnischen Gründen verbrennt Alkohol natürlich viel sauberer wie Benzin. Da brauchen wir auch nicht diskutieren.
Aber ich glaube halt auch, dass viele Leute, wenn sie sowas sehen wie Dragster, sehr darauf sich fokussieren. Also sie sehen dann, die Person macht diesen Sport und nehmen dann an, dass er allgemein ein sehr nicht umweltbewusstes Leben führt. Aber das ist ja nur ein Teil. Das heißt ja nicht, wenn man sowas macht, dass man grundsätzlich ein nicht umweltbewusster Mensch ist.
Ja, also du, ich habe zwei Kinder mit 10 und 14. Also mir geht schon auch ein bisschen um die Zukunft. Nur alles zu verbieten ist für mich auch keine Lösung. Hm. Also wenn, dann müssen Alternativen her. Hm. Ja. Und mit Elektrik, also es gibt tatsächlich Dragster, die mit Batterie betrieben und elektrisch sind. War vor zig Jahren in Hockenheim in der Nightshow mal ein Käfer. Das ja, hat sich alles ein bisschen falsch angefühlt. Aber das Ding ging auch recht kräftig. Aber was aus dem Ding geworden ist, ich weiß es gar nicht.
Weil Elektro wäre eigentlich von der Technik her prädestiniert für Dragster, oder? Kurzen Viertelmeile-Sprint und dann kannst du wieder aufladen.
Schnellen Abzug, ja. Sofortleistung.
Ja. Ja. Mit Sicherheit, aber wie gesagt, aus diesem Elektro-Dragster ist, ich weiß nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Das war ein Engländer seinerzeit. Ich weiß es nicht.
Wenn du dir deinen Traum-Dragster bauen könntest, heißt Chassis, Motor, Getriebe, Geld ist egal. Was wär's?
Meinst du jetzt von der Klasse her oder vom Auto her?
Wie du möchtest. Kannst du alles aussuchen.
Ich würde, ganz ehrlich, also die Königsklasse bei uns, also bei uns heißt es Dorsheimler, das sind also die Autos mit Türen, Türenauto. Ich würde also mir keinen klassischen Dragster, diesen 10 Meter, den man so an, jetzt wenn man an Dragster denkt, denkt man ja immer an diese langen Dinger. Ja. Und diese Kranausleger, das wäre gar nicht so meins, sondern so ein Türenauto. Diese Klasse nennt sich Promod. Irgendwo 3,5, 4.000 PS. Und die fahren halt dann so die hohen Fünferzeiten. Aber wie du sagst, das nimmt finanziell Ausmaße an. Und auch, wir sind so ein bisschen die Abteilung, wir wollen fahren und grillen. Also das ist so dieses typische Männerwochenende, verbringen wir da. Wir haben da unwahrscheinlich viel Spaß, auch mit den anderen Teams. Da geht es nicht darum, dass wir abends um 10 im Bett liegen, sondern da kann es auch mal 4 in der Früh werden. Und je schneller du wirst, desto aufwendiger wird die ganze Geschichte. Und gerade diese Promod-Jungs, wir hatten das ja in Hockenheim erst erlebt, da gibt es Alkoholverbot, da wird erst am Sonntagabend nach der Siegerehrung oder zur Siegerehrung gefeiert. Was jetzt nicht heißen soll, dass wir hier feiern den ganzen Tag, oder den ganzen, sondern wir wollen so ein bisschen auch halt ein cooles Wochenende verleben. Und so ein Promod musst du dir vorstellen, du kommst zurück, musst Ventile checken, Kolben checken, du musst das Öl ablassen, das ist also das ist dann echt Arbeit.
Echt Arbeit, deine eigentliche Arbeit kann man ja sagen, du hast eine Firma, da braucht man auch viel Zeit als Geschäftsführer, denke ich mal. Wer hält dir denn da so immer den Rücken frei?
Ja, Gott sei Dank, wir haben saugutes Personal, saugute Mitarbeiter und die halten mir den Rücken frei. Und ja, wenn das Einzige ist, wo der Chef spinnt, na, dann lasst es dann.
Hat man im Bewerbungsgespräch dann gute Karten, wenn man sagt, dass man auch auf schnelle Autos steht?
Ja, durchaus, durchaus. Am Ende ist es so, jeder, der ein bisschen Motorsport-affin ist und sagt, das ist Leistung, der sollte mal nach Hockenheim kommen, wenn diese Top-Fuel-Dragster fahren. Also das ist dann so die Königsklasse, diese Kranausleger, die haben dann irgendwo so 11.000, 12.000 Pferde dabei. Wenn die in Hockenheim starten, ist da in Heidelberg, irgendwo ist die Uni, da schlägt dann der Seismograph aus.
Und von dem Druck?
Von diesem Druck, also die fahren ja mit Nitromethan, also das ist Sprengstoff. Und wenn die losfahren, du kriegst keine Luft, du siehst nichts mehr. Das ist komplett irre, nur mal für diejenigen, die fahren mit 88 Ampere Zündstrom. Also mit der Leistung tust du eigentlich schweißen. Das fahren die ja wie an Zündkerzen. Das ist komplett irre, was die Jungs treiben. Die fahren auf 1000 Fuß, also 320 Meter, fahren die 500 Stundenkilometer mit unter 4 Sekunden. Aber das ist eine ganz andere Liga.
Dann sind wir nämlich auch schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich, dass du dir heute Zeit genommen hast und uns was über dein Hobby erzählt hast. Und wer dich mal sehen will, wo geht's denn als nächstes hin?
Wir sind tatsächlich jetzt übers lange Wochenende. Im Oktober sind wir nochmal in Zerbst und nächstes Jahr geht's wieder in Zerbst zum Testen. Und Hockenheim ist für uns Pflichtveranstaltung.
Da kann man dann bestimmt einmal nachts mit dir Bier trinken, wenn man es so weit überhaupt schafft.
Jederzeit gerne.
Dann Dankeschön, wir sagen auf Wiedersehen. Und wir hören uns bald wieder. Zumindest den Nils wahrscheinlich. Mich wahrscheinlich erst wieder nächstes Jahr.
Mal schauen. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.